Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Altbekannter Text, schon viele Predigten darüber gehört und sicher auch schon das eine oder andere Mal selber gelesen. Und mir ist beim über diesen Text nachdenken also manche neue Gedanken kommen, die bisher blockiert waren bei mir. Und das macht ja auch Spaß. Wenn man im Wort Gottes anfängt zu graben, kommen auf einmal Verknüpfungen, wo man denkt, das habe ich doch schon 10, 100 oder 1000 Mal gehört. Und auf einmal kommt eine Verbindung, die Synapsen im Hirn machen eine Verknüpfung und zack, denkst du so, boah, das ist ja mal echt spannend. Maria und Martha sind zwei Schwestern, die mit ihrem Bruder Lazarus in Bethanien lebten. Bethanien liegt also nicht in Schafheim, sondern ist ungefähr, ihr wisst ja, Seniorenzentrum Bethanien, sondern es ist ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, ungefähr östlich vom Ölberg gelegen. Offensichtlich machte Jesus hier öfters Halt auf seinen Reisen von und nach Jerusalem. Denn in Johannes 11 heißt es ab Vers 5, Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Die Geschichte ist ja um den Tod des Lazarus herum. Man hört, dass Lazarus krank geworden ist, er, der mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien lebt. Und die Schwestern schickten nach Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, den du lieb hast, ist sehr krank. Das ist das, was die Schwestern zu Jesus schicken. Man muss wissen, zu dem Zeitpunkt hat sie Jesus in Galiläa aufgehalten. Galiläa ist Nordisrael. Das ist schon ein Stück. Das ist nicht so, wie wenn wir eben mal kurz nach Aschaffenburg rüber schicken und sagen, du, da und da, dein Freund liegt im Sterben, kannst du kommen. Sondern das ist wahrscheinlich eher zu vergleichen mit nach Köln oder nach Kassel. Und dann gab's halt keine ICEs und Autobahnen oder sonst irgendwas, sondern da muss echt eine intime Freundschaft und Beziehung zwischen den Vieren bestanden haben, zwischen Jesus, Martha, Maria und Lazarus. Jedenfalls lud Martha mal wieder Jesus zu sich ein. Wir wissen nicht, das wievielte Mal das war, als die miteinander Zeit verbracht haben. Martha lud ihn ein und bewirtete ihn eifrig, während Maria nur zu den Füßen saß und aufmerksam zuhörte. Nach einer Weile wurd's der Martha zu blöd und sie beschwerte sich bei Jesus. Da lesen wir ja in Vers 40 in dem oben erwähnten Bibeltext, Martha mühte sich ab und kam dann aber irgendwann zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Wahrscheinlich geht's euch wie mir und wir stellen uns die Situation vor, während da Jesus irgendwo zu Tisch saß, Maria zu seinen Füßen so total gespannt, alles um sich herum vergessen hat und dann diese Martha da am Arbeiten war und dann immer und so und irgendwann kennt ihr ja diese Situation, wie sie stilistisch in manchen Filmen dargestellt werden, dass man so Joachim, sag jetzt bitte mal dem Lasso, was ich davon halte, so im Beisein von Lasso, als müsste ich jetzt mit jemand anderem reden und nicht sagen könnte, Lasso, kannst du dich bitte auch dran beteiligen? Ich bin hier total beschäftigt. So, stellen wir uns das mal vor. Kannst du nicht der Maria sagen, sie soll sich bitte auch beschäftigen?
So stellen wir uns das manchmal vor. Und ich denke mir, vielleicht tun wir aber der Martha ganz schön Unrecht. Ich könnte mir vorstellen, dass es kulturell gar nicht üblich gewesen wäre, jemand, vor allem aus der eigenen Familie, bei jemand anderen anzuschwärzen. Wenn ich so jetzt auch heute den Orient kenne, dann ist man da eigentlich relativ bedeckt. Und dass die Martha so mit Jesus über ihre Schwester geredet hat, lag sicher daran, dass die ein extrem vertrautes Verhältnis hatten. Irgendeinem wildfremden Prediger, wie zum Beispiel Marcel Redling, der letzte Woche da war, zu erzählen, was alles bei uns in der Gemeinde schlecht läuft und wo wir wünschten, dass sich die Leute mehr dran beteiligen, wie auch immer, das wäre total unweise. Das würde keiner von uns machen. Und ich stelle mir auch vor, die Martha war gar nicht so doof, wie wir sie vielleicht da manchmal verkennen. Und Jesus reagierte mit dem so zu Martha, dass er sagt, Vers 41, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Beim ersten Lesen habe ich nicht erkannt, was die Maria erkannt hat. Mir ist es nicht klar. Mir war nicht klar, was ist jetzt an dem, was die Maria macht, besser als an dem, was Martha macht. Nur da faul rumsitzen kann ja nicht die Lösung gewesen sein. Ich bin jetzt ein bisschen provokant, aber wir kommen noch da drauf. Wie viele fleißige Frauen haben durch diese Geschichte oder wie wir sie verstanden haben, einen Schaden beziehungsweise ein schlechtes Image weg? Und wie viele Menschen interpretieren für sich hinein, ich muss nicht ständig was machen, Gott liebt mich mehr, wenn ich nichts tue, als wenn ich was tue. Sind es nicht manchmal die Ideen, die wir beim Lesen des Textes haben? Es ist besser, wenn ich nichts tue, und stecken fest an den Füßen Jesu. Aber wenn man die Verse in Lukas 10, ein paar Verse vorblättert, bevor die Begebenheit mit Maria und Martha war, bringt Jesus ein Beispiel und erzählt, Leute, es ist mal ein Mensch unter die Räuber gekommen, wurde ausgeraubt und halbtot liegen gelassen. Dann kam da ein Priester vorbei, der die andere Straßenseite wechselte und an ihm vorbeiging. Dann kam ein Schriftgelehrter, ein anderer religiöser Mensch, der auch guckte, dass er irgendwie ganz schnell dran vorbeiging. Und schließlich kam jemand, der gar nicht zu unserer religiösen, den wir eher als abgestoßen, abgefallen von unserem religiösen Elite sehen, der sieht die Not, packt an und hilft. Und dann fragt Jesus, also wer jetzt von denen hat's denn gepackt? Wo ich denke, Mensch, der Priester hätte doch wahrscheinlich guten Grund zu sagen, ich habe schon so viel für Gott getan, es wird doch Zeit, dass man jemand anderer erkennt. Es ist notwendig, was zu machen. Ich muss es doch nicht machen. Ich ruhe in mir, ich weiß, dass Gott mich liebt. Oder ich würde vielleicht sagen, nee, ich mach nur was, wenn mir Gott ganz klar sagt, dies oder jenes sollst du tun. Ich habe schon von Leuten Stories gehört, die genau mit diesem Aspekt unterwegs waren, zu sagen, ich mache nur noch das, was mir Gott sagt, alles andere ist Sünde. Dann sitzen die in ihrem Bett, haben einen Schuh angezogen und schon Pulli drüber, weil Gott ihr nicht gesagt hat, sie sollen sich Socken noch anziehen. Und kommen irgendwie nicht weiter, stehen da vorm Auto, ringen hin und her, machen den Kühlschrank auf und sagen, Herr, sag mir doch, was ich frühstücken soll. Ich weiß, ich übertreibe, aber gleichzeitig müssen wir doch mal merken, Wo sondieren wir zu sagen, nee, das mache ich aus dem Lustprinzip? Und da gibt's Dinge. Ich ziehe gern die Sachen an, die ich gern anziehe, die bequem sind. Und da frage ich nicht nach, Herr, soll ich jetzt die blau gestreiften Socken nehmen oder soll ich weiße Socken nehmen oder sonst irgendwas? Ich mach's einfach. Warum? Weil es gehört zum Leben dazu, dass ich auch Dinge esse, die mir schmecken, weil ich da ist sehr hilfreich, wenn es auch noch gesund ist, aber mir nicht schadet und wenn es mir schadet, nicht wirklich schlimm schadet. Es gibt so viele Dinge, die machen wir und die sollten wir einfach machen, weil sie zum Leben dazugehören. Ich möchte dich sehen, wenn du bei deinem Chef am Schreibtisch sitzt und sagst, du kannst mir einen Auftrag geben, was du willst. Ich mache das nur, wenn Gott mir sagt, ich soll das machen. Probier das mal. Also kann Jesus nicht gemeint haben, die Martha ist die Doofe, weil die was macht, und die Maria ist die Schlaue, weil die nichts macht. Wir kommen noch drauf, worauf es wohl ankommt. Zu so vielem brauchen wir keine besondere Einladung von Gott, etwas zu tun. Wenn du die Not siehst, dann ist wahrscheinlich der Wink vom Himmel, hilf du. Und wir wissen, und da ist sogar unsere deutsche Rechtsprechung so, die Bibel spricht ja irgendwo davon, wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, dem ist es Sünde. Wenn du an einem Unfall vorbeifährst, weil du sagst, oh, meine Ersthilfekurs ist schon so lang rum, ich bin auch schon lange nicht mehr in der Gemeinde als Ersthelfer gelistet, da wird sich sicher jemand Kompetentes nach Gott, du wirst und wut, fahr einfach vorbei, dann bist du dran. Wenn jemand das mitkriegt, dass du an einem Hilfsbedürftigen vorbei bist, dann hast du ein richtiges Problem vom deutschen Staat her. In den nächsten Wochen irgendwann kommt Bill Wilson zu den Marienschwestern nach Darmstadt. Ich habe den Termin nicht im Kopf. Ich mache euch Mut. 24. März, oder? Kann sein. Also irgendwann ist es. Ich werde es noch informieren. Der Mann hat was zu sagen, hat was erlebt, macht Kinderstundenarbeit in New York auf ganz großem Stil. Und der hat mal, vor 20 Jahren habe ich den mal gehört, dann hat der gesagt, Leute, ich habe keinen klaren Ruf von Gott gehört, macht es. Ich habe nichts gehört vom Himmel, akustisch, macht es. Aber ich habe die Not der Kinder gesehen und es war mir ein Ruf vom Himmel, mach's. Und wenn sonst niemand macht, dann machst du. Und der Mann ist... Der ist ja, schätze mal, Mitte 60 mittlerweile, ein kleiner, hagerer Mann, der durch Krankheit gezeichnet, durch Tuberkulose, alles was hat, weil er sich auch nicht gescheut hat, die Menschen zu umarmen und zu küssen, die niemand mehr umarmt und wertgeschätzt hat. Und der Mann, der brennt für was, wo ich gemerkt habe, das hat mein Leben und meine Perspektive ganz stark verändert. Vielleicht ist manche Not der Wink, hilf du. Matthäus 25, 31 spricht Jesus über das Gericht und er bemerkt, es gibt Schafe und Böcke. Die einen haben, ohne es zu wissen, dem König gedient und die anderen haben, ohne es zu merken, dem König nicht gedient. Hätten sie gewusst, wann und wo der König gewesen wäre, hätten sie ihm natürlich gedient. Wer würde das nicht machen? Aber in Vers 43, Matthäus 25, Vers 43 und folgende steht, ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, dass ihr bei einem der geringsten meiner, was ihr einem der geringsten meiner Brüder unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, und die Gerechten aber werden das Ewige, denen wird das ewige Leben geschenkt. Maria lag nicht nur bei den Füßen Jesu, sie gab Jesus das Kostbarste, was sie hatte. Gut, jetzt können wir sagen, das war sicher Zeit. Ja, das hat sie Jesus gegeben. Aber das ist ja gar nicht das Kostbarste. Lasso hat gerade vorhin gesagt, jetzt geben wir noch die Möglichkeit, das, worum sich unser ganzes Leben dreht, auch hier in die Tat zu kommen, Gott die Ehre zu geben. Maria hatte wirklich ein ganz besonderes Verhältnis zu Jesus. Und sie gab ihm das Kostbarste, was sie hatte. Sie gab ihm aus Liebe alles. Und mit alles meine ich alles. Wie komme ich da drauf? Wie bin ich zu dieser Überzeugung gekommen? Ich habe das, denkst du dir vielleicht, in der Bibel noch nie gelesen. Die lag doch da nur an den Füßen Jesu. Mit alles meint ihre Zeit und ihre Finanzen und dadurch ihr Vertrauen, du bist mein Versorger, meine Zukunft und meine Hoffnung. Wie komme ich da drauf? Woher kann ich das herleiten? Ich sage euch das, woher das kommt. Aus den Versen kann ich das nicht herauslesen. Geht's mir so wie euch. Aber wenn ich die Bibel im Zusammenhang kenne und lese, und dann fällt mir auf, dass sowohl in Matthäus 26 wie auch in Markus 12 beschrieben ist von der Maria aus Bethanien. Ach, Maria, Martha und Lazarus haben in Bethanien gelebt. Und dass Maria kam, nahm kostbarstes Salböl und übergoss damit Jesus. Und wir wissen, wie die Jünger darauf reagiert haben. Judas, der Kassierer, der sagte dann in seinem Herzen, wie dumm, was die hier macht. Die heult er zuerst rum, tut er an den Füßen und wäscht somit quasi, benetzt die Füße mit Wasser, dann nimmt ihre Haare und trocknet es ab. Also das ist ja schon mal ganz schön strange. Und dann nimmt die noch kostbarstes Öl, bricht dieses Siegel auf und übergießt damit Jesus die Füße. Und er denkt sich, ey, hätte man das Geld nicht den Armen geben können? Das war richtig viel Geld. Also das war wahrscheinlich mehr wert als ein Parfüm von Gucci oder von Davidoff. Wie cool Wort. Und wie würden wir schon schlucken, wenn jemand hier reinkommen würde, abgesehen davon, dass es auch echt brutal stinken würde, wenn jemand so ein Parfum-Ding da aufknacken würde und es dann so Lasso über die Füße kippt oder so. Genau, ja, die hätte es ja ausgezogen vorher. Das war mehr wert wie ein Parfüm, sondern das war so viel wert wie eine Lebensversicherung. Das war ihre ganze Altersvorsorge, alles, was sie gehabt hat. Und diese Maria hat nämlich nicht nur, und wenn wir diesen eingangs den Bibeltext nur für sich nehmen, dann könnte man meinen, boah, Martha, stress dich nicht ab, bleib mal in den Füßen Jesu, das ist es. Nee, da steckte viel mehr dahinter. Da steckte dieses Vertrauen, Gott, du bist mein, oder du bist mein Messias, du bist der, mein Versorger, du bist der, auf den ich meine ganze Hoffnung setze. Und aus dir und in der Gemeinschaft mit dir möchte ich leben. Nichts mehr ohne dich. Das kommt hier zum Ausdruck. Was ist aber das Problem von Martha? War es falsch, Jesus einzuladen und ihn zu bewirten? In dem einen Text am Anfang hieß es, dass Martha Jesus eingeladen hat. Und wisst ihr, es ist gut, wenn wir Jesus einladen. Hast du schon mal Jesus eingeladen? Ja, klar, in unserem Herzen schon. Aber Jesus eingeladen, indem dass du jemanden mal einlädst, wo dann mal der Meister sagt, hey, du hast mich eingeladen, mich bewirtet. Ach so, jemand einladen. Ah, natürlich nicht immer und zu jeder Zeit und auch nicht mit bitterem Herzen oder dann lade ich halt jemanden ein. Sondern aus dem heraus, Martha hat mal Jesus eingeladen und wollte, dass es ihm gut geht in ihrem Leben. Wisst ihr, es ist gut, wenn wir Jesus im übertragenen Sinne einladen und gucken, dass es ihm in unserem Leben gut geht, aber nicht, indem wir uns abstressen und meinen, ihn da bespaßen zu müssen. Müssen wir gar nicht. Es ist nicht falsch, sich in Ehrenamt, in Familie und in Gemeinde einzubringen. Mit Sicherheit nicht. Jesus hat nämlich gewusst, dass Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde mit Arbeit verbunden ist. Jesus wusste das. Die Speisung der 5000, das war Arbeit, harte Arbeit für ein paar wenige Leute. Und das gehört zum dem dazu, was Jesus als Blick hatte. Hingehen in die ganze Welt und den Menschen zu predigen, ist Arbeit. Wir hatten mit Heaven's Gates irgendwann festgestellt, das ist immer so mit unser bestes Beispiel, was ist Arbeit. Es gab die einen oder anderen, die eine Frau kam auf uns zu und sagte, also jetzt außer so durch die Weltgeschichte reisen oder so und mit den Leuten Heaven's Gates aufhören, arbeiten tut ihr ja nicht, oder? Und da haben wir gesagt, ja, so kann man es eigentlich aussehen. Aber wir haben festgestellt, allein als Heaven's Gates Leute mit dem Pastoren-Ehepaar essen gehen, das war Arbeit. Sich das Ganze anhören, was die Pastoren beschäftigt, was gut und was nicht gut läuft. Und irgendwann hingen uns die Ohren wie Fetzen runter. Es war Arbeit. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, gell? Was der barmherzige Samariter gemacht hat, das war echt Arbeit. Marthas Problem war nicht, dass sie fleißig war, sondern dass sie dabei ärgerlich war und vielleicht auch neidisch auf Maria. Wir haben auch wir wissen auch von der Gleichnis des verlorenen Sohnes. Da gab's den einen, der total unbekümmert sein ganzes, wie sagte jemand, ein Fußballspieler hat wohl diesen Satz so gebraucht. Ich habe die Hälfte meines Vermögens durchgebracht mit Partys, mit Frauen, mit Autos. Und die andere Hälfte habe ich verprasst. Marthas Problem war nicht, dass sie fleißig war, sondern ärgerlich dabei wurde, neidisch auf Maria. Genau, verlorenen Sohn, der so ganz unbedarft gekommen ist, nachdem er alles verprasst hatte, kommt zurück und darf die Liebe des Vaters erleben. Und der andere denkt sich, boah, ich hatte weder coole Freunde, noch bin ich mit sämtlichen Frauen im Bett gewesen, noch habe ich die Erfahrung mit Drogen gemacht und so weiter. Und wofür der ganze Dank? Ja, dass du den ganzen Schrott nicht machen musstest. Sei dankbar dafür. Ich stell fest, es gibt ja die coolen Zeugnisse von Menschen, die aus dem Bordellmilieu heraus und voll tätowiert und mit Ohrringe überall und als Drücker und Sonstiges erzählt haben, wie sie rausgekommen sind und Jesus sie frei gemacht hat und Halleluja, das ist so cool, jetzt Christ zu sein. ich finde diese Zeugnisse gut, aber eigentlich konnte denen ja nichts Besseres passieren, als gläubig zu werden. Aber manchmal beeindruckt mich eine Story, wo jemand sagt, ich bin als Gemeindekind aufgewachsen, ich wurde immer mit in die Gemeinde geschleift, ob ich das wollte oder nicht. Und die gehen ihren Weg im Glauben und machen nichts Spektakuläres, studieren irgendwas, gründen Familie und sind treue Leute in der Gemeinde vor Ort, dort wo sie halt leben und arbeiten, dann beeindruckt mich das Zeugnis fast nur mehr und sage ich, dass du Christ blieben bist, ist mir ein viel größeres Wunder. Das begeistert mich. Dass du gläubig geworden bist, trotz deiner Eltern, die dich manchmal religiös verkorkst erziehen wollten. Also, ist irgendjemand von meiner Familie da? Ne? Die können da ein Lied davon singen. Hey, Pastorenkinder, muss ja schlimm sein. Marthas Problem war nicht, dass sie fleißig war, sondern dass sie neidisch war auf Maria. Und vielleicht hat sie ja eben sich nicht da offensichtlich beschwert, sondern mehr im Hintergrund. Aber wichtig ist, und da möchte ich an den Bibeltext auch nochmal ran, wichtig ist, dass wir eine gesunde Dienstbereitschaft, eine gesunde Haltung zur Dienstbereitschaft haben. Wisst ihr, es macht keinen Sinn, dass wir über unsere biologischen Kräfte hinaus immer auf dem Appelluhr, dies oder jenes müsste getan werden. Und ich springe und renne, weil ich denke, ich kann's und ich mach's auch gern und ich überfordere mich. Das macht keinen Sinn. Und irgendwann wirklich ausgebrannt und bitter sagt, wisst ihr was, macht doch euren Käse alleine. Das ist nicht der Impuls. Andererseits kann sein, dass wenn du sagst, ich mache nur dann irgendwas für Gott, wenn es mir ganz genau sagt, dann möchte ich dich bitten, bitte in aller Konsequenz. Und dann bleib so lange im Bett liegen, bis du den Impuls kriegst, aufzustehen und das zu essen, was er dir sagt. Ich übertreibe, aber das bedeutet's, weil sonst kann ich auch manchmal ganz bequem, wie war es bei uns auf der Bibelschule, es gab auch Dienste, die gemacht werden mussten oder irgendwie. Und dann, da bräuchten wir jetzt irgendjemand, der es macht. Und einer von meinen Freunden, der Klausi Mausi, der hat dann immer so gesagt, ich glaube, das ist heute nicht dran, weil er einfach keinen Bock dazu hatte. Das können wir so gut fromm formulieren, ich glaube, das ist heute nicht dran. Jesus möchte, dass wir Marias werden. Marias, die echt an den Füßen Jesu Kraft kriegen, die unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Zukunft und unser ganzes Sein ihm ganz zur Verfügung stellen. Und das hat auch was mit Arbeit zu tun, aber in einem gesunden Maß von Anspannung und Entspannung. Kein Organismus, und da kann dir jeder Arzt und jeder Physiotherapeut sagen, nur mit Relaxen funktioniert's nicht. Mein Neffe Marlon, der letztes Jahr diesen schweren Motorradunfall hatte, der war für nur ein paar Wochen hier außer Gefecht gesetzt. Wenn du nur relaxst, im Bett liegst, ohne dich zu bewegen, dann wird deine Muskulatur so schnell so schwach, dass es Monate braucht, um irgendwo wieder belastbar zu sein. Und es gibt genügend Menschen, die ausgebrannt und mit Burnout sind, die permanent über ihre Kräfte hinausgegangen sind und wo irgendwann die Ärzte sagen, ist ja schön, dass sie so viel gemacht haben, aber eigentlich sind sie zu alt für ihr Alter. Und dann zu sagen, ein gesundes Maß, Jesus, hilf uns, dass wir den Blick haben, dienstbereit mit Freuden zu sein, ohne uns zu überfordern und Entspannung zu kriegen dort, wo es notwendig ist, um mal für die Zukunft Kraft zu haben. Bei Heaven's Gates haben wir immer wieder die Warnung bekommen, ey Leute, macht nicht zu viel. Was nützt es uns, wenn ihr alles in einem Jahr abfeuert, was ihr an Kraft habt und irgendwann dann sagt, ich kann nicht mehr. Besser lang ist unser das Christsein ist mehr ein Marathon als ein 100-Meter-Lauf. Und dazu ruft uns Jesus auf. Und er lebt es auch selber vor. Nahm sich Zeiten, wo er sich zurückzog, um ein Vater zu sein. Das sind temporäre, wichtige Impulse, die wir nicht vernachlässigen sollen. Wie beim Formel-1 waren die Boxenstopps sind notwendig. Aber ein Boxenstopp ist meist nicht so lang wie die Fahrzeit. Und so lade ich uns ein, als Christen uns da, oder als Menschen hier in der Gemeinde und in den Gemeinden dazu auszurichten, Herr, schenk mir eine gute Work-Life-Balance. Dazu ruft uns Jesus auf und in dem totalen Vertrauen. Und jetzt eben nochmal Marthas Schwäche war dieses Genervtsein und geärgert von dem, dass Maria nichts gemacht hat. Wir wissen an vielen Begebenheiten, wo Jesus immer wieder gesagt hat, als Neid unter den Jüngern aufkam und so und bis hin zu, ja und was Petrus, der ja so eine Berufung mit Jesus hat, wahrscheinlich mal wirklich leiden zu müssen und sterben um seines Namens willen. Und der dann, ja und was ist mit Johannes? Und dann sagt der Jesus, ja wenn ich möchte, dass er bis ich wiederkomme, dann ist es doch nicht dein Problem, sondern meins. Das heißt, auch hier und dieser Wahrnehmung wollen wir als Gemeinde echt schärfen. Schlussendlich bin nur ich für mich selber verantwortlich und du für dich und nicht für den Nebenmann. Das heißt, wir werden sicher auch immer wieder in der Gemeinde an so Punkte kommen, wo wir merken, jetzt wäre es eigentlich cool, irgendjemand würde die Arbeit sehen, aber wenn es niemand macht, mach's halt ich. Und wenn ich es mit bitterem Herzen mache, dann bin ich in der Gefalle der Martha getappt und dann ist es echt zum Schaden. Und Jesus wird mal später unser Richter sein. Ob er sagt zu dir oder zu mir, hey, ich war hungrig, du hast mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig, ich hätte gebraucht, dass sich jemand an mein Krankenbett setzt und du warst nicht da. Da ist mal Jesus dein Richter und mein Richter. Nicht der Pastor und nicht die anderen Leute, die uns vielleicht einspannen wollen für Dinge, die auch gemacht werden müssen in der Gemeinde. Amen.